ich habe das schon mit 18, 19 irgendwie gespürt und ich wusste, ich möchte einfach nicht für irgendjemanden im Büro sitzen und da ackern.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Es ist wieder Mittwoch, 13 Uhr und es ist Baby Gut Business Zeit. Ich muss noch mal ganz kurz drauf eingehen und zwar direkt am Anfang. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen immer mittwochs, immer um die Mittagszeit, perfekt zu eurer Mittagspause praktisch. Das hat in der Vergangenheit nicht immer ganz so gut geklappt, ich weiß, aber mittlerweile habe ich da ganz gut Track drauf. Deswegen könnt ihr euch eigentlich ab jetzt wieder drauf verlassen, dass da regelmäßig Content kommt. Und ich muss eine Sache klarstellen, beziehungsweise vielleicht mal erwähnen. Ich mache gerade eine Instagram-Pause und viele von euch haben schon irgendwie geschrieben, private Nachrichten geschickt und ob es mir gut geht und so weiter. Ja, mir geht's super. Mir geht's ehrlich gesagt ohne diesen täglichen Druck, Stories zu machen und Sachen zu teilen, irgendwie auch im beruflichen Umfeld, sogar ein bisschen besser. Beziehungsweise habe ich aktuell auch so viel auf dem Zettel, beziehungsweise so viele Projekte, die gerade in den Startlöchern stehen, sage ich mal, über die ich noch gar nicht so viel erzählen kann, da ich mich da krass fokussieren muss. Und deswegen schaffe ich es einfach nicht, in meinem beruflichen Alltag irgendwie noch geistreiche und lehrreiche Instagram-Stories zu machen. Aber das wird wieder kommen, macht euch bitte keine Sorgen. Also bei mir ist alles gut. In der heutigen Folge, ihr habt es schon im Titel gelesen, geht es darum, seine eigene Brand zu starten und zu gründen und insbesondere an diesem Beispiel seine eigene Fashion-Brand. Und ja, dazu habe ich wieder keine Kosten und Mühen gescheut, die perfekte Ansprechpartnerin zu finden. Und man würde sie im klassischen Volksmund wahrscheinlich als Influencerin oder Creator bezeichnen. Und es ist Eileen König, die, ich glaube, sogar unter 30 noch ihre eigene Fashion, sehr erfolgreiche eigene Fashion-Brand gegründet hat, die praktisch gerade in sozialen Netzwerken omnipräsent ist und die wirklich seit explizit Corona irgendwie noch besser läuft als sonst gefühlt. Und nach ihrem Erfolgsgeheimnis habe ich sie natürlich gefragt, unter anderem aber auch, wie man überhaupt an sowas rangeht, wie viel Designerin man selber sein muss, um Klamotten zu entwerfen, was man alles rund um das ganze Thema Branding wissen muss, wo liegen die größten Stolpersteine, was brauche ich aber auch eigentlich an Startkapital, wenn ich meine eigene Brand, Fashion Brand launchen möchte. Und über all das habe ich mit Aline gesprochen. Die hat sehr, sehr spannende Insights geteilt. Und ihr merkt auch da wieder im Gespräch, wir kennen uns schon länger. Es ist sehr locker, es ist total, also ich liebe Aline, sie ist total sympathisch und auf Augenhöhe. Und ich hoffe, ihr könnt aus der Folge was mitnehmen, denn auch ich habe Richtung Ende der Folge meine Insights geteilt, beziehungsweise alles das, was ich über Markenrecht so weiß, und das ist in diesem Zuge auch super, super essentiell zu wissen, weiß ich, weil ich alles einmal falsch gemacht habe und sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Deswegen, wenn ihr euch diese 60 Minuten anhört, seid ihr hoffentlich vor vielen Fehlern, die ich zum Beispiel gemacht habe, bewahrt. Und ich hoffe, das hat euch Lust auf die Folge gemacht. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Es kommt jetzt noch eine klitzekleine Werbeunterbrechung und dann geht's los.
Aha.
Diese Folge wird unter anderem präsentiert von Thalia. Und ich glaube, Thalia ist so eine starke Marke, die ich den meisten von euch wahrscheinlich nicht erklären muss. Trotzdem, Thalia ist so der größte Buchhandel, den es in Deutschland gibt. Ich glaube, jeder, der in einer größeren Stadt mal einkaufen geht, kommt an so einer Thalia-Filiale nicht vorbei. Und dementsprechend wisst ihr, dass das eigentlich so das umfangreichste Sortiment bietet, was Bücher angeht. Was aber natürlich für euch und für mich spannend ist, ist die Tatsache, dass die sich jetzt auch digitalisiert haben. Das heißt, ihr könnt also jetzt auch bei Thalia ein Online-Hörbuch-Abo abschließen. Das kostet 9,95 Euro im Monat und ihr könnt praktisch aus diesem riesigen Sortiment auswählen von über 50.000 Titeln. Und es wäre ja nicht Baby Gut Business hier, wenn ihr das nicht umsonst einmal ausprobieren könnt, um zu sehen, ob euch das taugt. Und zwar unter folgendem Link: www.thalia.de/baby-gut-business. Und ganz wichtig, Thalia schreibt sie am Anfang mit TH. Selbstverständlich könnt ihr die auch downloaden und dann offline hören, wenn ihr das Abo habt. Ihr seid mit dem Abo sehr flexibel. Ihr könnt das monatlich kündigen. Ihr könnt das kostenlos auch einfach pausieren, falls ihr das einfach mal eine Zeit lang nicht nutzen wollt, müsst. Und gerade zum Thema Sachbuch auch hier wieder der Hint, ne? Falls man gerade an irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit schreibt etc. pp., ist das sicherlich auch oder kann das sehr hilfreich sein. Was ich besonders interessant finde, ist, dass ihr die Hörbücher innerhalb dieses Monats, wenn ihr die runterladet, zwei an der Zahl nämlich, kauft. Was bedeutet, wenn ihr das Abo löscht bzw. kündigt, dann behaltet ihr die Hörbücher trotzdem in der App, weil ihr die bis zu zwei Büchern pro Monat eben innerhalb dieses Abos kauft. Und das ist ziemlich einzigartig aktuell im Vergleich zur Konkurrenz, sage ich mal. Und ja, also wie gesagt, wer das mal ausprobieren möchte, www.thalia.de/baby-gut-business.
Aline, wo kommst du denn gerade her eigentlich?
Aus meinem Büro. Das ist 5 Minuten von hier entfernt.
Jetzt muss man dazu sagen.
Oder meinst du meinen Urlaub?
Nee, also du, Urlaub war ja letzte Woche, oder? Mhm. Und jetzt gerade kommst du ja aus dem Büro.
Genau.
Das heißt, beziehungsweise man muss ja dazu sagen, wenn man jetzt an ein Büro denkt und jetzt auch mal das Büro hier anguckt oder so.
Es ist sehr schön hier.
Es ist schön hier, aber es ist nicht so schön wie bei dir.
Nee. Also sondern ja, also wir haben halt einen ganz klassischen Altbau, ne? So typisch Hamburg, Altbau, Büro und auch alles sehr ordentliche Mitarbeiter, sodass es eigentlich, und ich habe auch einen sehr ordentlichen Mann, da wird alles immer so nach, bevor Feierabend ist, alles wieder dahin gelegt, wo es hingehört. Und deswegen ist es bei uns echt.
Also auf Insta sieht es halt immer aus wie geleckt und es ist eigentlich auch perfekt.
Es ist auch eigentlich geleckt, bis auf so ein, es gibt zwei Räume, die semi-geleckt sind. Das ist die Ware drin und die Kartonage und alles. Das ist so ein bisschen unsere Rumpelkammer, aber sonst.
Wie groß ist das Büro?
155 Quadratmeter.
Okay, das ist natürlich auch schon was.
Mhm.
Traum. Also es sieht traumhaft aus. Dankeschön. Ich glaube, jeder, der dich kennt oder der dich jetzt irgendwie einmal googelt, der stößt ja eh früher oder später auf ein paar Bilder aus diesem Office. Und es ist wirklich, ja, so würde ich gerne wohnen. Und Aline hatte einfach mal nur ihren Showroom drin, weil ihre Wohnung ist auch komplett pervers, wenn wir ehrlich sind.
Oh Gott.
Nein. Okay, aber okay, du kommst jetzt gerade aus dem Büro. Mhm. Es ist jetzt irgendwie 11.30 Uhr oder so. Wie sieht denn so ein typischer Alltag bei dir aus?
Also ein typischer Alltag sieht eigentlich inzwischen bei uns so aus, dadurch, dass wir im Team ein bisschen größer geworden sind, dass wir zwischen 9 und 10 Uhr uns im Büro ansammeln. Jeder, der gerade irgendwie lustig ist, wir haben da jetzt nicht so eine...
Keine festen Arbeitszeiten?
So Pi mal Daumen, sagen wir es mal so. Also wir sagen immer so, zwischen 9 und 10 ist Ankunft, zwischen 17, 18 Uhr kann man wieder gehen.
Hört sich auf jeden Fall noch einen guten Job an.
Doch, also Work-Life-Balance ist bei uns ganz groß geschrieben. Lebe ich auch gerne vor. Nein, klar, es kommt auch mal dazu, dass wir länger arbeiten, bis 19 Uhr auch mal. Aber dann ist eigentlich auch Schluss. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt seit Dezember 2014 komplett selbstständig. Und ich habe schon alle Phasen mitgemacht. Ich habe Homeoffice mitgemacht, ich habe in einem ganz kleinen Office gearbeitet. Und jetzt haben wir uns halt vergrößert seit Anfang des Jahres mit dem neuen Büro. Und ich muss sagen, es ist so viel angenehmer, ein Büro zu haben, wo du alles hast, alles drin hast, als das von zu Hause zu machen. Ich meine, du weißt ja, mein Mann und ich arbeiten zusammen, Tobi. Und wenn man das dann immer mit nach Hause nimmt, ist das nicht so gut.
Ja.
Einfach.
Was ich aber auch sehr charmant finde, ist, dass du sagst so, ja, wir arbeiten also spätestens oder latest bis 19 Uhr. So, also die meisten Gründer, Unternehmerinnen, die sitzen dann da und sagen, ja, bei uns gibt es gar keinen Feierabend und wir arbeiten ohne Ende. Und also es ist ja, das ist auch ein Unternehmenskulturansatz zu sagen,
total.
Hey, ne, wir machen, uns ist es eben wichtig, dass da nicht die Leute bis 21 Uhr nachher sitzen und irgendwie, weiß ich nicht, wie in einer klassischen Agentur oder so. Ne?
Ich glaube auch, und das merken wir auch im Team, dass es kommt nicht darauf an, wie lange man da ist, sondern was man in der Zeit schafft. Und wenn jemand, ich meine, so wenn man ehrlich, es gibt People, die brauchen irgendwie 8 Stunden für eine Aufgabe und dann hast du gute Mitarbeiter, die schaffen es halt dann in 3 Stunden, in Anführungsstrichen. Und dann, wenn es geschafft ist, dann ist es geschafft. Dann natürlich könnte man immer wieder neue Aufgaben finden, aber solange wir im Soll sind mit allem.
Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall gesund und auch irgendwie so ein neuer, guter Ansatz, um irgendwie auch Mitarbeiter zu motivieren. Ne?
Tatsächlich also, haben wir ja auch bei uns nicht offiziell, aber schon eine 4-Tage-Woche bei unserer Mitarbeiterin. Und ich glaube halt, dass das super kreativ macht tatsächlich. Das wird ja auch tatsächlich gerade von der Politik auch so ein bisschen diskutiert, ob man eine 4-Tage-Woche einführen sollte. Ja. Weil es, glaube ich, auch statistisch gesehen schon aussagt, dass man in den 4 Tagen dann mehr schaffen kann, ja, als verteilt auf 5, wo man vielleicht nur halb Vollgas gibt.
Ja, oder einfach irgendwie so ein bisschen seine eigene Produktivität nochmal konzentriert auf die 4 Tage. Ist auch geil, wenn man dann einen Tag frei hat dafür.
Voll. Ne?
Aber jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal die Hörer so ein bisschen abholen, denn es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der vielleicht auch noch nie gehört hat von dir, von dem, was du machst. Wie alt bist du? Was machst du überhaupt? Was machst du vor allem alles? Und grundsätzlich, wie bist du da hingekommen? Es ist ja auch eine unkonventionellere Karriere, sage ich mal.
Also, ich bin zarte 30 Jahre alt geworden. Konnte ich leider nicht so zelebrieren, wie ich wollte dieses Jahr.
Ich war eingeladen. Ich habe mich auch sehr, ja, war sehr schade.
Klar, meine Schnapsdrossel Anni ist immer eingeladen. Wenn es um Party geht, darfst du natürlich nicht fehlen. Ich bin gebürtige Bremerin, habe in Köln, im schönen Köln, 4 Jahre gelebt, weil mein jetziger Mann dort unbedingt an die Sporthochschule wollte und jetzt einfach an meiner Seite arbeitet, also hat einfach nichts gebracht, aber gut. Ich habe BWL studiert, 4 Jahre, wusste eigentlich schon mit 18, 19 relativ schnell, dass ich unbedingt selbstständig sein möchte. Ich möchte unbedingt für mich selber arbeiten, Ziele, alles selber sehen. Und es war relativ schnell klar. Deswegen dachte ich so, BWL, gut, bist jetzt nicht so die klassische BWLerin, aber wird wohl ganz gut sein für irgendwann mal. Genau. Hab dann 2 Jahre als Controllerin gearbeitet und habe mich währenddessen dann selbstständig gemacht. Erst mit dem Blog und Instagram, also als klassische Influencerin, wie man uns ja heutzutage so ein bisschen
betitelt.
Ich finde,
manche mögen das ja nicht, ne?
Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde irgendwie alles ist so negativ behaftet in Deutschland. Ja. Leider, ja. Weil, ne?
Also. Ja. Aber man muss immer, also Menschen müssen ja der Sache auch immer Namen geben.
Absolut, deswegen, ich bin Influencerin.
Ja. Ach, so angenehm. Ich hatte hier schon andere Gäste, die das nicht so, nicht, die wollten das partout einfach nicht hören.
Ich könnte natürlich auch sagen, Content Creator, ja. Digital Head oder irgendwie so.
Nee, aber weißt du was? Das zeichnet dich, glaube ich, auch an der Stelle aus, dass du dir dafür nicht zu schade bist, diesen Titel anzuerkennen und zu sagen, ja, also ist es ja auch immer ein bisschen das, was man daraus macht. Und du hast ja wirklich einen sehr besonderen oder eine außergewöhnliche Ästhetik, sage ich mal, die dich ja von anderen unterscheidet, was ja unter anderem wahrscheinlich auch ein Erfolgsrezept ist, könnte man behaupten. Du hast ja so einen klassischen Inspirations-Account auf Instagram. So.
Ich bin halt nicht ganz so persönlich wie vielleicht andere. Also ich versuche immer so eine Balance zu schaffen. Klar schnacke ich auch mal in meinen Storys, aber schon eher weniger. Also ich versuche schon mitzunehmen, aber halt bis zu einer gewissen Grenze. Ich habe halt immer dann so, wo ich dann immer denke, okay, jetzt wird es gerade zu private. Ich gehe wieder 10 Schritte zurück. Also ich merke es halt auch, das ist Tagesform bei mir. Ob ich jetzt mehr zeige oder nicht. Aber es gibt ja ganz viele, zum Beispiel Farina, ich liebe ihre Storys, aber es ist ja schon sehr persönlich einfach.
Total.
Und das ist, wir sind komplett unterschiedlich.
Ja. So. Also das heißt, es ist schon ein bewusster strategischer Ansatz zu sagen, ich halte...
Nicht mal strategisch, es ist einfach ein natürlicher, sagt man, es ist kein nicht strategisch, sondern es ist einfach so, wie ich bin.
Ja, authentisch.
Authentisch, zack. Genau, Punkt.
Ja.
Aber inzwischen, klar, also ich bin Influencerin, man kennt mich ganz oft, also wenn man mich kennt, dann halt wahrscheinlich durch den Blog und Instagram, also ich als Influencerin bin aber parallel sondern eine Unternehmerin, weil ich ja auch noch ein eigenes Label gegründet habe.
Wirst du auf der Straße erkannt? Sprechen Leute dich an?
Es kommt vor, aber wirklich nicht so oft. Also ich bin auch schon mit meinen anderen Kolleginnen unterwegs gewesen, die natürlich eine andere Reichweite haben. Und da ist das dann schon so.
Aileen, ich glaube nicht, dass das was mit Reichweite zu tun hat. Ich glaube, es liegt eben genau an dieser Tatsache der Persönlichkeit, die du durchblicken lässt oder nicht. Je persönlicher du die Leute ansprichst, desto eher ist die Hemmschwelle gering, von Leute auch irgendwie auf der Straße anzuquatschen.
Ja.
Bei mir machen die Leute das nämlich auch nicht. Also das fragen mich immer Leute, ja, wirst du eigentlich auf der Straße angesprochen? Und ich so, ja, nee, also ja, schon manchmal.
Manchmal, ja.
Aber mich fragt jetzt keiner nach einem Foto. So, die fragen das dann eher so, ich wollte immer mal wissen, wie geht nochmal dieser Trick bei Instagram? Oder irgendwie, also die fragen dann, was
Business-related ist. So gut für diese Welt. Ich liebe es. Es ist einfach so, also so perfekt auf den Punkt gebracht ganz oft. Weißt du, nicht so lang schnacken, sondern da wird einfach, bei dir lernt man etwas.
Ja, und das bei dir sieht man die geilsten und schönsten Klamotten und den tollsten Schmuck und das schönste Leben. Ist es wirklich so perfekt? Also ich habe manchmal das Gefühl...
Nein, ich bitte dich. Nein, also ich würde schon behaupten, ich bin von Grund auf, sage ich auch schon seitdem ich klein bin, ich bin ein Glückskind.
Mhm.
Und ich glaube, dass man Positives auch anziehen kann, aufgrund von Ausstrahlung oder was man innerlich auch glaubt und nicht beweisen möchte, sondern einfach, was man schaffen möchte. Aber natürlich ist es nicht immer so, wie man auf Instagram das sieht. Also auch Tobi und ich streiten uns öfter. Ich bin Halbtürkin. Mein Gott, da ist Temperament vorprogrammiert. Aber inzwischen, wir sind seit 12 Jahren zusammen, seit 2 Jahren verheiratet. Wir arbeiten zusammen seit 3 Jahren. Also,
da muss ich direkt nachfragen, wie funktioniert das gut? Weil
sehr gut. Also unsere Mitarbeiter lachen manchmal schon so ein bisschen, weil wir uns immer 24/7 eigentlich piesacken.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist auch das Rezept. Also dass wir immer so ein bisschen Sticheleien, so als wenn es noch am ersten Tag wäre, weißt du, so, wo man sich so gegenseitig piesackt.
Mhm.
Das haben wir immer noch. Sitzen uns auch gegenüber im Büro, Tobi und ich. Und nee, aber wir haben ganz getrennte Aufgaben tatsächlich. Er macht wirklich komplette Kommunikation, Management. Ich eigentlich das, was du ja auch machst. Und ich bin eher wirklich für den kreativen Part zuständig, für Content, wie was sein soll. Also ich bin am Ende die Entscheidungsträgerin und er ist aber alles, bis es zur Entscheidung führt, macht er dann.
Spannend. Also ich glaube, das kann nicht jeder und das ist auch was Besonderes.
Total, weil es kommt auch, weil wir uns zu 100% vertrauen und... Muss man aber auch sagen, klar, es ist manchmal ultra anstrengend, mit seinem Mann 24/7 zusammen zu sein, aber wir sehen viel mehr die Vorteile.
Mhm.
Also wenn es dann mal so einen doofen Tag gibt, dann denken wir so, okay, aber wir könnten jetzt theoretisch sagen, wir fliegen morgen nach Malotze und arbeiten eine Woche von dort aus, weil wir selbstständig sind.
Ja, das ist halt den Traumleben auch so ein bisschen an der Stelle.
Genau, ne? Und das versuchen wir uns immer wieder irgendwie hervorzurufen, dass das halt wirklich ein Riesenvorteil ist. Selbst, ich bin 30, wir sind verheiratet, you never know. Nein, ich bin nicht schwanger. aber selbst wenn es dann dazu kommt, dass wir irgendwie eine Family gründen, ich glaube, es ist echt cool, wenn Daddy immer da ist oder wenn Mama immer da ist.
Ja.
Und immer, dass wir dann zusammen das irgendwie so hochpeppeln.
Das kriegt ihr mit Sicherheit sehr gut hin, denn ihr habt ja auch schon einiges geschafft.
Ja.
Mit 30, wo man sich gut und gerne mal auf die imaginäre Schulter klopfen kann.
Dankeschön.
Das heißt, ich muss nochmal zurückgehen. Blog und Instagram waren ja lange Zeit so Hauptverdienstquellen, sag ich mal. Ich glaube, wir müssen jetzt den Leuten daraus nicht mehr erklären, wie man damit Geld verdient und bla bla bla. Sondern das Spannende ist ja, dass du dich dann doch bewusst nochmal dazu entschlossen hast, einen nächsten Step zu gehen und hast dein eigenes Fashion-Label gegründet. Mhm. Wann?
2018.
Okay, das heißt, es ist auch erst 2 Jahre her.
Mhm. 2,5 Jahre her und...
Heißt wie?
Bei Aileen König.
Wollen ja auch ein bisschen Werbung hier machen.
Der Name ist Programm, sagen wir.
Nee, und man muss wirklich sagen, warum ich dich auch jetzt unter anderem, ja, ich mag dich natürlich auch zwischenmelden. Also ich glaube, die Leute hören schon raus, dass wir uns auch privat treffen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl... Gerade während der Corona-Zeit habt ihr irgendwie noch mal richtig Fahrt aufgenommen. So gefühlt, weil ihr nicht so viel reisen konntet, vielleicht mutmaße ich mal. Ihr habt euch so krass auf das Label konzentriert und es war praktisch überall. Jeder hatte das auf einmal an. Das war all over the place. Mhm. Das war auf jeder Social-Media-Plattform irgendwie vertreten. Die allergrößten Blogger und Influencer aus Deutschland, die man so kennt, haben das auf einmal getragen. Mhm. Und nicht, weil ihr das denen aufgezwungen habt, glaube ich, sondern weil sie es einfach, also ich habe ja selber bei euch dann auch mal einen Cardigan letztens bestellt und so. Ja, klar, Support ist kein Mord, ne? Und auf einmal war das irgendwie überall.
Ja, also das ist eine sehr spannende Story gewesen einfach, weil Corona, klar, wir mögen es alle nicht, sind wir mal ehrlich, aber es war de facto für uns ganz positiv, weil wir einfach wirklich mal Zeit hatten, den kompletten Fokus auf das Label zu haben. Also wir lassen ja in Italien produzieren, wir sollten eigentlich im April unsere Sommerkollektion launchen, dann kam Shutdown in Italien und wir dachten so, Mist. Also wir hatten dann eine Verzögerung von 3-4 Wochen mit der neuen Kollektion. Und in der Zeit dachte ich nur so, was machst du? Und dann habe ich einfach jeden Tag ein neues Piece von der neuen Sommerkollektion gedroppt. Mhm. Ich wollte eigentlich ursprünglich alles an einem Tag so wie ein Riesenballon platzen lassen. So. Und dann dachte ich so, nee, jetzt haben wir noch 3-4 Wochen Verspätung. Was machst du jetzt? Irgendwie willst du ja auch die Leute bei Laune halten. Alle waren zu Hause. Und ich glaube, das kam so gut an, weil ich immer nur auf dem Ball-Eiligen-König-Account dann in den Stories ein neues Produkt gezeigt hatte, dass wir dadurch so einen guten Zuwachs hatten auf dem Social-Media-Account. Man muss auch dazu sagen, wir setzen nicht 1 Cent Marketing in Instagram rein für den Account, also Facebook halt.
Organisch.
Alles organisch, genau. Und die, also meine Mädels sind einfach die Besten, muss man ganz ehrlich sagen. Also
machst du den Account selber?
Ja.
Cool.
Komplett.
Das heißt, ich muss es mal so fazitmäßig an der Stelle schon zusammenfassen, weil ich glaube, das ist super spannend für alle, die irgendwie eine Brand da draußen haben, beziehungsweise die selber vielleicht irgendwie eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sind. Das heißt, du hast dann sehr strategisch doch entschieden, dass du die neuen Teile und diese großen Neuigkeiten, beziehungsweise die einzelnen Sachen, auch immer erst auf dem Brand-Account zeigst.
Absolut. Ich habe immer so einen kleinen Sneak Peek quasi auf dem Eiligen-König-Account gezeigt, weil natürlich da die Reichweite viel größer ist, sodass in der Hoffnung, dass sie dann so rüberschwappen und dann Lust auf mehr haben. Und ja, es hat echt super gut funktioniert. Und dann kamen noch meine liebsten Mädels, beziehungsweise die sind alle so supportive bei mir. Ich weiß auch nicht, irgendwie freue ich mich da so sehr drüber.
Ja,
und dann
vielleicht sind wir 2020 doch im Female Empowerment wirklich angekommen.
Man mag es kaum glauben, aber es scheint so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich stehe ich zu 100% hinter den Produkten. Wir haben so faire, tolle Bedingungen mit Italien und den Materialien und so. Und es ist wirklich 1:1 das, was ich auch trage. Und ich muss mich echt zügeln, dass ich nicht immer mein eigenes Label trage, weil es ist ja auch komisch. Ich bin ja auch noch irgendwie, habe ich auch noch einen anderen Job, ne? Aber was ich sagen wollte, ist, dass es trotzdem natürlich nicht ohne den Support von den Mädels, den besagten Mädels, ja auch zum Beispiel Farina ja auch und Lena, Caro.
Sprich andere Leonie, Influencerinnen, ja.
Exakt, die, das merkt man natürlich schon. Dass dann so eine Welle kommt.
Finde ich super. Das spricht auch für dich als Person, dass man dich unterstützen möchte. Das
heißt,
das, scheinbar doch bist du beliebt da draußen. Auch unter den Influencerinnen, die sicher nicht immer alle ganz grün sind.
Ja, aber das ist ja Käse. Also.
Ja. Aber okay, das heißt, aber wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt ein Fashion-Label? Ist das so ein bisschen aus der Tatsache raus resultiert, dass du gedacht hast, okay, vielleicht kann ich auch mit Blog und Insta in 5 bis 10 Jahren vielleicht nicht mehr Geld verdienen?
Mhm. Ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, mich hat es nicht mehr zu 100% erfüllt. Diese eine Aufgabe, mich nur auf Instagram zu zeigen und zu zeigen, was ich habe, wie ich aussehe und. Natürlich ist es eine Leidenschaft, definitiv. Aber ich habe einfach immer weiter gedacht. Ich habe so gedacht, okay, jetzt bist du damals 28, du willst irgendwann im besten Fall eine Familie haben. Möchte ich dann noch so präsent sein? Möchte ich dann noch jeden Tag irgendwie mein Gesicht in die Kamera halten? vielleicht zwangsläufig, weil es dann nicht mehr so gut läuft, auch das Kind vermarkten.
Oh Gott.
Was ich natürlich auf gar keinen Fall möchte. Aber you never know. Und ich habe einfach überlegt, was wäre ein konsequenter Schritt. Und für mich damals, als zu Kölner Zeiten, war es für mich so, ich wollte unbedingt damals einen Concept-Store aufmachen.
Mhm.
Also so, das war mein Dream, schon damals mit Kleidung und Textilien zu arbeiten. Und irgendwann dachte ich so, ja, hey, irgendwie kommt das, scheint das ja ganz gut anzukommen, was ich anhabe. Warum verwandle ich nicht das einfach in meine eigene Brand? Und so ist dann das passiert, ehrlich gesagt. Also
okay, man
muss auch ehrlich dazu sagen, am Anfang war es schon ein bisschen dulli-mäßig einfach. Ne? Man hat nicht große Startkapital.
Ich weiß, wie das angefangen hat, doch mit Röcken.
Röcken, mit dem Pullovern. Und es war halt irgendwie, wir waren nicht so happy mit der Produktion und mit den Produzenten. Wir hatten ein super, super schwieriges Jahr 2019. Anfang 2019. Ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen.
Okay, krass.
Mhm. Und dann kam Nisa, unsere Mitarbeiterin, um die Ecke und ich dachte nur so, dich schickt ein Engel. Es war wirklich so, sie hatte einfach komplett, ja, das ganze Know-how mit reingebracht. Man möchte ja immer viel selber machen, aber man muss auch einfach fairerweise mal sagen, irgendwo gibt es Grenzen bei jedem und dann muss man halt einfach zusehen, dass man sich das Wissen mit reinholt. Und ja, seitdem ist wirklich gut, dass das ein Holztisch ist. Lübt das ganz gut.
Welche Aufgaben übernimmt Nisan dann?
Sie macht eigentlich komplett den Einkaufssourcing von Stoffen, die Kommunikation mit den Produzenten, Schnitte, eigentlich alles. Alles so. Und ich mache den kreativen Bereich quasi und sie sorgt dafür, dass die Ware tatsächlich bei uns auch ankommt.
Ja. Was ist dann ihr Jobtitel? Also ich muss jetzt einfach mal, was steht in ihrer E-Mail-Signatur? Muss ich jetzt mal blöd fragen?
Warte, sage ich
damit dir. Damit das greifbarer wird.
Also, bei ihr steht drin.
Aline guckt jetzt selber nach.
Ach, ja, ich weiß. Head of Sourcing, Buying and Production.
Mega.
Ganz gut, ne?
Ja, klingt Hammer. Ja, das ist ja so eine Sache auch mit diesen Titeln, ne? Deswegen, ja. Ich muss jetzt blöd fragen. Also, nein. Ich habe natürlich jetzt stichelig gefragt, weil immer, da steht halt immer irgendwie was man im Zweifel gar nicht, wo man sich nicht eine Aufgabe vorstellen kann, die dieser Mensch dann wirklich im Alltag, im Arbeitsalltag übernimmt teilweise.
Sie kommt halt auch aus dem Gebiet, sie hat 2 Jahre in einem großen Unternehmen gearbeitet, auch im Einkauf und so und weiß halt ganz genau, wie der Hase hoppelt.
Wie viele Leute arbeiten dann auf dem Projekt jetzt gerade? Ihr drei?
Wir drei, wir haben noch eine Praktikantin und sind aber gerade tatsächlich auch auf der Suche noch nach mehr.
Also ihr habt es gehört da draußen, bei Aline gibt es super gute Arbeitszeiten, tolle Klamotten und eine echt sympathische Gründerin. Keine Ahnung, ich würde mich bewerben.
Also, du wirst wirklich lachen, du müsstest nachher eigentlich mit rein mal ins Office kommen, wenn man den Kühlschrank bei uns öffnet.
Wein?
Nur Wein. Und ich glaube, ein brauner Salatkopf.
Perfekt. Das ist ja.
So ehrlich.
Ja, also es ist
ganz
super.
Viel Kaffee. Kaffee können wir auch bieten.
Ja, ich trinke ja auch nur 3 Getränke am Tag. Ne? Also jetzt sind wir noch bei Kaffee. Gleich gehe ich rüber zu Sprudelwasser, weil ich. Ne?
Ich mag es auch nicht so gern still.
Nee, gar nicht.
Ich auch.
Hasse, kann ich nicht. Also ich werde davon nicht. Sagt man.
Befriedigt.
Ja, befriedigt, aber ich bin dann immer noch durstig, wenn ich das stille Wasser trinke. Also ich kriege dann nicht diese. Ich habe immer weiter Durst dann.
Aber
ich trinke das immer
hat
weiter.
Ja, so einen leichten Blähbauch dadurch, ne?
Ach, pff, und jetzt?
Rumpe.
Ja. Ich habe immer. Wir haben ja auch beide eigentlich auch immer weite Klamotten an, wenn wir ehrlich sind. Also sehr selten, dass es irgendwie mal figurbetonter wird. Aber ich muss jetzt nochmal fragen, so. Weil ich glaube, ganz viele Leute fühlen sich natürlich total inspiriert dadurch und auch in diesen Werdegang. Und ich glaube, auch für viele da draußen ist irgendwie so ein eigenes Label, vielleicht auch ein Klamottenlabel, so ein Riesentraum. Du hast gesagt, ich habe dulli-mäßig angefangen. wie viel Startkapital braucht man denn, jetzt blöd gesagt, um sowas in die Hand nehmen zu können? Sind das 1.000 Euro, sind das 10.000 Euro oder 100.000 Euro oder noch mehr? Also so nur grob über den Daumen gepeilt, dass man mal sagt, damit gehe ich jetzt zu einem Produzenten und dafür arbeitet der für mich, weißt du? Weil du musst ja irgendwie, mit wie viel Stückzahlen fängt man da an und was kostet das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, also wir hatten, man muss dazu sagen, wir, Gott sei Dank, mussten wir nicht auf Fremdkapital, sind wir nicht angewiesen gewesen, sondern wir haben es dann aus eigenen Mitteln geschafft. Und dadurch haben wir halt auch relativ klein nur angefangen, weil einfach nicht so viel in der Tasche war, sind wir mal ehrlich. Und es ist schon sehr kostspielig, wenn du nicht gerade in Asien produzieren möchtest, sondern zu fairen Bedingungen in Europa, dann ist das schon eine Ansage. Also da musst du schon ein paar Tauis pro Style, pro Farbe hinlegen. Also ich würde mal behaupten, so Pi mal Daumen, wenn du, weiß ich nicht, es kommt halt wirklich auf die Größe an. Wir haben mit zwei Styles, sind wir an den Start gegangen damals, dann musst du schon 30.000, 40.000.
Ja, ja. Wenn du eine ganze Kollektion willst, ich dann würde sogar sagen 300.000.
Ja.
Ist so eine Hausnummer.
Genau, genau. Also da ist man relativ schnell, wenn wir ehrlich sind. Und gerade dann, jetzt haben wir natürlich auch gesagt, wir möchten gerne zum Beispiel Italien haben als Produktionsland. Das ist, deswegen sind unsere Preise natürlich auch nicht die vergleichbar mit anderen großen Ketten. Also wir haben natürlich auch nicht so eine krasse Abnahmemenge. Oftmals ist es immer noch die Mindestabnahmemenge, weil wir uns natürlich auch nicht trauen und auch nicht die Lagerfläche haben, um jetzt, sag ich mal, pro Style irgendwie mehrere tausend Stücke da irgendwie rumfliegen zu haben, sondern es ist halt einfach noch ein kleines Unternehmen.
Nochmal ganz kurz eine winzig kleine kurze Werbeunterbrechung und treue Baby Gut Business Podcast-Hörer wird es jetzt nicht überraschen an der Stelle. Es geht um Readly. Und Readly ist praktisch das Netflix für Magazine. Ihr bekommt mit dem Readly-Abo Zugang zu über 4000 Magazinen. Und die sind natürlich nicht statisch, sondern es ist praktisch wie ein Online-Kiosk, in dem natürlich immer die neuesten Ausgaben verfügbar sind. Das Ganze kostet 9,99 Euro im Monat, aber ihr könnt da bis zu 5 Profile anlegen. Das heißt, wenn ihr 5 weitere Freunde findet, die Bock auf das Abo haben, dann zahlt jeder von euch nur noch roundabout 2 Euro. Und das ist wirklich für die Auswahl eigentlich echt unschlagbar. Ihr könnt das selbstverständlich auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC, überall, wo ihr digital lest, lesen, weil ihr ladet euch die Sachen einmal runter und seid und könnt dann auch praktisch offline darauf zugreifen. Es gibt von jedem, für jedes Special Interest Thema praktisch ein Fachmagazin. Und was mir dieses Mal beim Lesen aufgefallen ist, ist, in wie vielen Sprachen Readly mittlerweile verfügbar ist. Also wirklich von Chinesisch über Finnisch, Französisch, Türkisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch. Es sind so viele Sprachen mittlerweile verfügbar und so viele Magazine, die auch im Ausland populär sind, was ich an der Stelle auch super interessant finde, wenn man zum Beispiel eine Family hat, die ja mehrsprachig unterwegs ist. Und das Angebot aus dem letzten Podcast gilt auch diesen Monat noch, und zwar auf www.readly.com/babygutbusiness bekommt ihr jetzt einen Monat komplett umsonst. Das war davor, hat das trotzdem immer ein bisschen was gekostet, aber mittlerweile könnt ihr das wirklich einen Monat lang komplett umsonst testen. Das ist keine Abo-Falle, ihr braucht keine Angst haben, dass sich das automatisch verlängert, sondern ihr könnt euch da ganz in Ruhe einfach mal durchklicken und schauen, ob das was für euch ist. Und ja, dazu seid ihr herzlich eingeladen und jetzt vor allem auch weiter die Folge zu hören. Weiter geht's.
Nee. Ja. So. Und das bedarf Zeit. Guck mal, es sind 2,5 Jahre vergangen. Und in der Zeit hätte ich am liebsten schon einmal alles aufgegeben. Aber dranbleiben, wenn man eine Vision hat, wenn man wirklich an etwas glaubt und vor allem die Passion, du musst da mit Leidenschaft hinter sein, dann schafft man das.
Ja, also ich habe ja auch mal nicht zu tief in der Produktion und in diesen ganzen Wertschöpfungsprozessen, sage ich mal, drin gesteckt bei Farinas Label. Ja. Deswegen weiß ich ungefähr, wovon ich spreche, wenn ich dir die Fragen stelle. Aber das muss man, glaube ich, auch immer betonen, weil die Leute auch teilweise zu uns kamen, meinten so, aber für nicht mal Seide dann so einen Preis aufzurufen. Das kommt halt einfach daher, dass man eben, wie gesagt, diese super kleinen Mengen abnimmt. Mhm. Und wenn du H&M und Zara bist, dann nehmen die pro Stück, weiß ich nicht, 500.000 ab, oder noch mehr.
Ganz andere
und dann kostet ein EK-Stück, oder also EK gleich Einkaufspreis, kostet dann unter einem Euro oder so. Und die können das dann natürlich für 15 Euro, und da bedenke die Marge auch an der Stelle, weiter verschärfen.
Produktionsland auch, ne? Also ja, ich bin ganz ehrlich, ich muss sagen, ich beschäftige mich auch erst seitdem natürlich mit diesen Sachen, aber muss ein Kleidungsstück quasi einmal um die Welt fliegen, um dann für 19,95 Euro bei dir im Kleiderschrank zu hängen, damit du es zweimal anziehst?
Nee. Aber ich muss mir da ja selbst an die eigene Nase fassen. Also ich liebe ja auch Mango-Klamotten.
Ich auch, aber ich gucke tatsächlich ins Label, weil die haben ja auch Produktionsstätten in Spanien zum Beispiel.
Stimmt.
Und die haben ja auch noch eine Premium-Selektion oder eine, was weiß ich, eine Conscious Collection oder sowas. Und da, ich versuche wirklich, ich bin nicht zu 100% frei, aber ich versuche zumindest reinzugucken, woher das Produkt kommt.
Ja, und vielleicht grundsätzlich einfach weniger zu konsumieren. Und wenn man sich so deinen Stil anguckt, ist das für mich unter anderem eine Inspirationsquelle mit qualitativ hochwertigeren Teilen, die praktisch alle untereinander funktionieren, jeden Tag irgendwie eine neue Kombi zu machen. Also es sieht nie gleich aus, was du anhast, aber es ist immer ein Stil und es ist irgendwie gefühlt jedes Teil, ja, aber jedes Teil passt zusammen und dadurch entsteht auch weniger dieser Trend zum Überkonsum und diesem, ich brauche jetzt das neueste Teil, weil, ne, also na klar kann man immer irgendwie mal was Verrücktes irgendwie damit kombinieren. Ja. Man soll jetzt auch, um Gottes Willen, ich will den Konsum jetzt nicht total verteufeln, dafür bin ich selber, glaube ich, auch kein gutes Beispiel. Aber das finde ich ist eine tolles Mindset zu sagen, so A, gucke ich ins Label, B, ist das eine Frage, die ich mir stelle, ob das Kleidungsstück diesen Weg gehen muss und vielleicht kaufe ich dann doch nicht drei Mango-Kleider, sondern eins bei Eileen König, weil das ist zeitlos, das kann ich irgendwie 5 Jahre anziehen, 10 Jahre und eben nicht so den Rüschen, Blumen, Tizzi-Fitzi, nur weil es irgendwie gerade auf Insta ganz gut an jemandem aussah, weißt du?
Also bei mir war es auch tatsächlich ein Prozess, also ich, sind wir mal ehrlich, mein Konsum war auch noch vor 2-3 Jahren echt miserabel. Also ich habe auch gefühlt jede Trendtasche mitgenommen. Hauptsache sie ist trendy und Hauptsache ganz pink und keine Ahnung, so Neonfarben. Da bin ich komplett von weg in den letzten 1-2 Jahren. Aber es ist ein Prozess und wir versuchen auch bei dem Label zum Beispiel immer Sachen zu kreieren, die langlebig sind und die auch untereinander super zu kombinieren sind. Also auch von den Farben her, wir sind ja jetzt nicht so super freaky, außer bei unserem fliederfarbenen Paris-Pullover, der irgendwie, keine Ahnung, durch die Decke gegangen ist.
Oder das Batik-Shirt.
Oder das Batik-Shirt, genau. Genau, aber so sonst, ja, also alles mit gesundem Maß, glaube ich.
Ja. Ist das was, worauf ihr denn von Anfang an geachtet habt? Also, dass in Europa produziert wird?
Wir waren ja zuerst in der Türkei. Also die ersten Produkte waren in der Türkei. Und zählt ja nicht als Europa, wenn man mal ganz, ganz fair ist. Aber es war zumindest das Ziel. Und mit Nisa kam dann auch die Quelle nach Italien. Und das war für mich, ich dachte eigentlich, es wäre ganz, 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 ganz weit weg am Anfang, weil Italien ja so als das Textilland gilt, wenn es um Produktion geht. Und ich dachte, das ist so weit entfernt von Gut und Bösen, das werden wir niemals realisieren können. Aber wir haben es hingekriegt und da bin ich auch echt happy drüber.
Gibt es irgendwas, was du gerne vorher gewusst hättest? Weil du hast jetzt schon durchblicken lassen, dass du mehrmals auch gedacht hast, so, ich schmeiß den Laden vielleicht dann doch wieder hin. Also was sind so die größten Stolpersteine, wenn man ein eigenes Label hat, vielleicht auch mit Produktion und so weiter?
Tatsächlich ist so für mich ein krasses Learning gewesen. Ich bin ja auch noch Influencer, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und da liegt ja alles in meiner Hand. Da hat man maximal 1-2 Zwischenkommunikationswege mit anderen Agenturen im Zweifel oder direkt mit der Brand und dann ist das Ding im Kasten. Bei einer Produktion sind so wahnsinnig viele unterschiedliche Ansprechpartner. Alleine das Labeling, Care-Labels, Etiketten, Packaging, Materialien. Also es sind so viele verschiedene Kommunikationspartner und so viele verschiedene Instanzen, bis es quasi dieses fertige Produkt ist. Hätte ich niemals erwartet irgendwie so. Man muss auch so viel blind vertrauen. Das ist es auch. So dieses, beim Blog bin ich meine eigene Herrin und beim Label muss ich halt super viel anderen irgendwie so vertrauen und das in die Hand geben und einfach. Ja, da habe ich nicht die Kontrolle wie bei meinem anderen Job, sag ich mal. Ja. Das war so ein bisschen das Learning, diese diese Kontrolle so ein bisschen auch abzugeben und einfach zu sagen, ja, und man muss auch fairerweise dazu sagen, ich wusste, es ist, ja, wie sagt man, es ist ein sehr kostspieliges Thema, aber es ist schon Heidewitzka. Es ist schon, man muss wirklich gutes Kapital haben, um auch gute Sachen zu machen.
Ja.
Es ist einfach so.
Ja.
Also, als Influencerin hast du halt einfach kein Startkapital in dem Sinne. Da bist du, da kannst du von zu Hause aus von null irgendwie was machen.
Also es wäre natürlich eine Möglichkeit, unternehmerisch gedacht, sich Kapital zu holen bei einer Bank. Ne? Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel jetzt gerade sehr, sehr günstige Kredite.
Absolut.
Dann wäre natürlich eine Möglichkeit, sich als, ich weiß nicht, ob ihr dafür nochmal eine separate Firma gegründet habt. Jetzt wird es natürlich sehr Unternehmer-Nerdy-Talk. Aber mit der Firma, genau, mit der GmbH kannst du ja auch einen Gründerzuschuss beantragen. Mhm. Ja, also für alle, die sich irgendwie dafür jetzt irgendwie, oder die jetzt nach diesem Podcast denken, okay, das war der Arschtritt, den ich gebraucht habe, um mein eigenes Label zu starten, kann man mit, wenn man man muss natürlich einen Businessplan schreiben und der muss dementsprechend auch sauber sein, kann man zu Vater Staat gehen und bis zu 2.500 Euro im Monat Gründerstartkapital beantragen. Das bekommt man dann für 6 Monate. Das muss man auch nicht zurückzahlen. Also da
mal lerne ich auch noch was.
Ja. Das heißt, es ist praktisch, blöd gesagt, geschenktes Geld, was zum Beispiel im Gegensatz zu den Corona-Zahlungen, die jetzt geleistet wurden für selbstständige Freiberufler und so weiter, auch diese 2.500 Euro darfst du dir auch selber als Gehalt auszahlen. Das durftest du bei den Corona-Geschichten, Subventionen nicht. Das heißt, du kannst sozusagen auch erstmal, jetzt blöd gesagt, der Klassiker, jemand hört das jetzt hier und sagt, boah, krass, will ich auch machen, schaffe ich, habe schon Kontakte, habe schon eine Vision und habe vielleicht schon einen Businessplan. Dann kann man auch mal eben den Job kündigen, den man gerade macht, weil ich glaube, das muss man ab einem gewissen Punkt. Du ist musst so. Ja auch deine Influencer-Aktivitäten sicherlich herunterschrauben, deine Reiseaktivitäten, um dich dann einmal auf eine Sache zu fokussieren.
Total.
Und ich glaube, da muss man dann auch, wenn man das wirklich will, den Sprung ins kalte Wasser wagen, den Job kündigen. Aber da fängt der Start dich auf. Also wie gesagt, mit dem Businessplan hingehen, die 2.500 Euro holen und das kann man sich dann auch erstmal als Gehalt auszahlen. Und da wird einem schon geholfen.
Mhm.
Eine dritte Option wäre natürlich, Investoren zu finden. Da suche ich ehrlich gesagt noch den richtigen Podcast-Ansprechpartner, weil da bin ich auch kein Experte drin. Aber es gibt natürlich irgendwelche Angel-Investoren, VCs, keine Ahnung, die irgendwie immer auf der Suche nach einem coolen Startup sind und die Bock haben, das irgendwie auch mit Eigenkapital zu unterstützen. Und also das wären so drei Ideen von mir jetzt mal blöd reingeworfen, wie man sowas halt irgendwie auch am Anfang stemmen kann.
Ja.
Weil ich bin ja immer Team, ey, mach dein eigenes Ding, probier es halt einfach.
Ich finde es auch super, ich kann es auch einfach. Wie gesagt, ich habe das schon mit 18, 19 irgendwie gespürt und ich wusste, ich möchte einfach nicht für irgendjemanden im Büro sitzen und da ackern und dann...
Für den Traum von jemand anderem arbeiten.
Genau,
ja.
Das ist so... Klar, man hat auch einfach ganz anderes Risiko, ne? Sind wir mal ehrlich, ich hatte auch schon schlaflose Nächte zu Hause, weil ich dann so dachte, oh, kriegen wir das hin? Ist das wirklich die richtige Entscheidung? Manchmal sind es ja auch einfach die kleinsten Entscheidungen, die so krasse Bewirkungen haben oder Auswirkungen. Und jetzt müssen wir mit dem Team theoretisch wachsen. Dabei finde ich es eigentlich so cool, dass es noch so klein ist und so. Aber eigentlich müssen wir, weil... Und das ist ja immer wieder neue Verantwortung.
Es ist so krass, dass du das sagst, weil ich bin ein bisschen an dem gleichen Punkt, natürlich nicht mit dem Fashion-Label, aber mit anderen Sachen, also auch mit dem Podcast an sich alleine. Also den hören echt verdammt viele Leute.
Ich hatte auch echt, ehrlich gesagt, als die Anfrage kam, habe ich so gedacht, willst du das eigentlich?
Nein, da einfach nicht drüber nachdenken. Einfach nicht drüber nachdenken. Wenn ich darüber nachdenken würde, wie viele Leute das jetzt hören, dann würde ich gar kein Wort mehr rauskriegen. Von daher, wir sind ja Gott sei Dank hier in unserem Jafos dabei. Aber halt einfach irgendwie mit Mitarbeitern kommt richtig viel Verantwortung, finde ich.
Finde ich auch.
Ich finde das trotzdem geil, Arbeitsplätze zu schaffen. Hä, was ist, wie geil ist das?
Ja, das ist schon echt Lebenstraum eigentlich.
Voll und irgendwie ein mega geiles Gefühl. Aber ich habe auch immer Angst, wenn was ein bisschen oder ein bisschen Angst, wenn was wächst. Weil ich mir immer so denke, oh, ich mag das ja schon ganz gerne.
Die Komfortzone wieder zu verlassen, ne? Man hat sich gerade so eingependelt, finde ich.
Ich finde, es nimmt halt de facto auch ein großes Stück Flexibilität. Also du kannst dann halt nicht mal eben mehr sagen, oh, ich fliege jetzt noch drei Wochen nach Bolivien oder ich habe immer noch im Hinterkopf irgendwie drei Monate mal ins Ausland zu gehen und so.
Stört aussah.
Ja, aber ich will mir das halt auch bewahren. Und das geht aber nicht, das, wenn ich ein Team mit 10 Leuten habe so und nachher der einzige Entscheidungsträger bin.
Leader haben. Also du kannst dein Team ja so aufbauen, dass du theoretisch von überall aus trotzdem noch die Kontrolle hast, aber einfach ein Teamlead hast. Das ist ja, sind wir mal ehrlich, also die anderen machen es ja auch nicht anders. Also es ist ja auch nicht so, dass nur wenn, also wir, klar, wir müssen wachsen, aber deswegen werde ich ja jetzt nicht mehr reisen.
Mhm.
Wir reisen eh schon viel weniger, ist ja klar. Dadurch, dass man ganz andere, wie sagt man, Aufgaben natürlich jetzt auch im Alltag hat. Aber es ist ja trotzdem noch das große Ziel, dass man trotzdem noch verreisen kann, trotzdem noch selbstständig auch theoretisch von Timbuktu aus arbeiten kann. Also ich glaube, es ist eine Sache der Organisation.
Auf jeden Fall.
Und da hinzukommen, das wird nochmal knackig auf jeden Fall. Aber wo ein Wille, da ist ein Weg, definitiv.
Absolut. Aber ich muss jetzt nochmal ein bisschen zurück zum Fashion Label gehen. Mhm. Wie, beschreib mal den Weg von der Idee zu einem Kollektionsteil in deinem Kopf bis hin zum Spiegel-Selfie auf Instagram, wenn es gelauncht wird. Also wie viel Zeit vergeht dazwischen? Und beschreib mal kurz so den Arbeitsweg.
Also wir haben jetzt gerade die komplette Herbst-Winter-Kollektion bei uns. Die wird offiziell ist Launch, beziehungsweise nicht Launch Day, aber die Ware wird ausgeliefert angeblich Ende August. We will see. Nein, aber bis dahin, also wir sind seit Anfang des Jahres halt an Herbst-Winter dran. Also roundabout, denke ich mal, so, wenn es gut läuft, 4 bis 6, 7 Monate von der ersten Idee, bis dass es wirklich finalisiert ist. Und das ist schon relativ kurz. Also natürlich gibt es bei großen Fashion-Labels sind die Zyklen ganz anders. Da hast du 1 bis 1,5 Jahre Vorausplanung. Aber das wollen wir nicht. Das finden wir nicht nachhaltig, weil wir sind jetzt nicht so krass trendbasiert, aber trotzdem möchte ich ja das tragen, worauf, also was ich in dem Moment gerade fühle. Und das kann ich nicht irgendwie 1,5 Jahre vorher fühlen. Mhm. Also sind wir mal ehrlich. Aber ganz, 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 ganz oft habe ich die Ideen nachts. Ich bin eine Nachteule und meine Mitarbeiterin auch, die Nisa. Und manchmal kommt das wirklich so vor, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich ihr so um 1 Uhr morgens eine Idee droppe, sag zum Beispiel das Debbie-Kleid.
Mit den Schulterpolstern.
Genau, mit den Schulterpolstern. Klar, Schulterpolstern ist not a new thing. Aber so dieses, es ist gestrickt, ist ja eine gestrickte Variante, eine leichte Sommervariante in lang, habe ich noch nie vorher irgendwo gesehen gehabt. Und da habe ich so gedacht, ich sage so im Bett und man kennt ja die T-Shirts auch und ich so, boah, darauf hätte ich richtig krass Bock. Schreib ihr das so, krieg einfach um 1.05 Uhr eine Rückmeldung von ihr. Ich meine, das war eigentlich mit Work-Life-Balance. Ne? Ja. Um 17 Uhr Feierabend und dann kommt die Alte hier um 1 Uhr morgens per WhatsApp. Aber sie fühlt es dann genauso und so ist halt komplett unser Flow. Natürlich holt man sich hier und da auch mal Inspiration, alte Modenschaus von 1900, schieß mich tot. Ja, und allgemein muss man ja auch so sagen, dass unsere Kollektion schon sehr, es sind keine Basics, aber es sind Basics mit einem gewissen Twist.
Mhm.
Also es ist ja jetzt nie so richtig, richtig wild, sag ich mal. Genau, und so entsteht das dann, zeichnet Nisa das auf und schickt Tech-Packs los. Das kennst du hier. Kennst du das
Wort,
Tech-Packs?
Ja.
Ganz eklig.
Ja.
Dafür ist Nisa auch zuständig. Also Tech-Packs bedeutet so viel, dass das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Steckbrief für den Produzenten. Also anhand eines Tech-Packs, das ist ein PDF-Dokument, wo eigentlich alles drinsteht. Maße, wie es auszusehen hat, welche Farben wir uns vorstellen, welche Materialien, dann müssen die Produzenten sourcen oder wir sourcen das Material, es kommt auch vor. Und das ist so klein detailliert aufgeschrieben und bis das dann quasi beim Produzenten landet, die machen den ersten Proto, kommt Proto nach Hamburg. Hamburg sagen wir, okay, da hätten wir gerne hier und da noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ein bisschen weiter. Und bis das endlich final quasi, ja, abgesegnet wird, vergehen schon einige Monate, ja.
Krass.
Aber wie ist es bei euch? Also bei uns ist es tatsächlich so, wir gehen nicht zu Produzenten. Und es gibt, also gibt es ja ganz oft, dass die halt ihre Stangenware haben. Und dann sagt man, dann nehmen wir das und dann da gerne die Farbe und dann ist es das. Also gar nicht. Wir produzieren wirklich alles von der Idee auf an.
Aber ich muss jetzt mal fragen, du hast ja auch nicht Designerin gelernt, sondern nee. Du hast ja BWL studiert, ja. Und...
Aber ich habe ja trotzdem Visionen im Kopf. Ich, ja, kann das.
Zeichnest du das
dann? Nein. Ich zeichne das nicht. Also ja, ehrlicherweise, ich habe doch schon mal versucht, das zu zeichnen.
Aber ja, aber das habe ich immer, das halt hat immer so im
ausgelacht.
Kopf.
Also ich versuche das zu beschreiben oder oft mal auch anhand von anderen Bildern und sage, das finde ich cool vom Schnitt her, aber ich möchte das und das und das und das komplett anders haben. Ne? Also, und Nisa kann das halt und die hat das studiert und dementsprechend versucht sie dann meine Idee so ein bisschen,
okay, auf den, weil,
Kopf zu, also einfach, ja.
Zu visualisieren,
ja,
am Ende auch.
Ja, und ehrlicherweise, wir haben extrem identische, wie sagt man?
Also Ästhetikvorstellung?
Ästhetik, genau, das Wort ist mir entfallen. Ästhetik, also das, was ich geil finde, findet sie halt auch geil. Das, was sie geil findet, finde ich geil. Das ist so krass easy mit ihr.
Cool. Lass diese Frau niemals gehen.
Nein! Sie hat auch schon gesagt, sie möchte Rentnerin bei uns werden.
Perfekt.
Bis zur Rente.
Gesigned.
Also Nisa, du hörst das eh. Also du weißt Bescheid, ne?
Okay, weil, also Fazit an der Stelle kurz, beziehungsweise ein Learning halt auch. Man muss jetzt nicht Designerin sein und man braucht vielleicht auch nicht unbedingt eine Designerin an seiner Seite, um ein kreatives, ästhetisches Fashion-Label zu gründen. Nee. Also das kann man schon auch anders lösen.
Es gibt ja auch, also bei uns in den Produktionsstätten in Italien, die haben auch Konstrukteure da.
Ach krass.
Also wenn wir eine Idee haben, wir setzen uns ja auch mit denen zusammen und dann visualisieren die das im Zweifel auch. Also das ist echt, echt cool. Wir launchen jetzt ein Kleid, das heißt Lola. Das habe ich den Versuch quasi zu sagen, wie ich das haben möchte. Und sie haben es quasi visualisiert. Das hat so richtig fette Hulk Hogan-Ärmel, sage ich mal in Anführungsstrichen.
Oh cool, ich liebe sowas.
Ja, ich glaube, das ist auch voll deins. Kannst du ja eigentlich mal so zeigen.
Okay. Ja.
Ich habe gestern ein Bild gemacht.
Tihihi.
Kam nämlich gestern. Also.
Nein. Oh mein Gott, wie schön ist dieses Kleid. Bleiben die Knöpfe so vorne?
Mhm.
Wow. Okay, Leute, ihr könnt euch auch was von Lola, heißt das?
Lola heißt das.
Das ist halt so ein Ballonarm,
genau.
Ne? Und ganz, aber trotzdem sehr feminin geschnitten und
auch, aber
richtig
tiefer Ausschnitt,
schön.
Ne? Und ich habe versucht, und die haben das dann umgesetzt. Genau. Also, es ist ein langer Weg, aber es macht ja auch ultra viel Spaß und das dann am Ende dann auch wirklich zu sehen und es ist so surreal einfach. Kann ja auch schon sagen, wir gehen jetzt nächste Woche bei Pointinger online.
Ah.
Mhm. Mega, mega cool. Und das ist halt, wow, so, da kriege ich, okay, echt schon so ein bisschen Herzflimmern, wenn man einfach so drüber nachdenkt. Da steht ja auch noch mein Name drauf.
Mhm.
Also klar ist mein Künstlername. König ist ja Mädchenname von meiner Mom. Und ich heiße ja inzwischen Freund mit Nachnamen. Und dann habe ich mir den einfach eintragen lassen als Künstlername.
Mhm. An der Stelle Hinweis, weil das viele vergessen, wenn ihr sowas macht,
ja,
lasst euch eure Marke eintragen.
Bitte.
Ja, aber da denken die wenigsten drüber nach und das kann irgendwann richtig, richtig böse Folgen haben. Also
ja,
das ist nicht, ist dann kein Patent oder so, aber das ist eine eingetragene Marke. Das kostet auch
Geld.
Und zwar für jede einzelne Sache, für die ihr diese Marke eintragt. Also es funktioniert nicht so, dass man einmal zum Markenamt geht, ja, und sagt, hey, ich möchte da jetzt den Namen, sag ich mal, Eileen König für immer, ja, und ewig für alles gesichert haben. Das kannst du machen, aber dann zahlst du, glaube ich, sechsstellig oder so. Also das ist wirklich, das sind utopische Preise. Und ich wollte das damals schon von Anfang an mit Farina machen, für Novalanalov. Das,
ja,
haben wir auch, sobald wir uns das leisten konnten, war es das Erste, was ich gemacht habe und gesagt, wir müssen uns jetzt diesen Namen auf diverse Produkte sichern. So, und dann gehst du hin und sagst, ja, ich möchte bitte den Markennamen für den kompletten Bereich Fashion, mhm, für Accessoires, für Beauty-Produkte, ne? Für, ja, genau, und da gibt es verschiedene Klassifikationen und pro Klassifikation zahlst du 1.500.
1,5, war ja, meine ich auch, ja.
Ja. 1.500. Ja, und dann bist du halt, also dann kann ja jeder mal durchrechnen, mhm, wie viele Produkte gibt es auf der Welt, mhm, und Möglichkeiten, also sich das omnipräsente schon Recht dazu sichern, das kann sich fast keiner leisten. Ne? Nee. Aber ich kann nur empfehlen, sobald ihr ein bisschen Kohle habt, dann da könnte man auch den Gründerzuschuss für benutzen, zum Beispiel vom Staat, ja, unter anderem. Aber
ja, es gibt ja nichts, ja, Fieseres, als wenn du eine Marke hast und schon alles gelabelt und alles Packaging und Co. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt so aber nicht.
Gibt es einen ganz, ganz dramatischen, traurigen Fall von einem Kölner Schuhladen, der auch online verkauft, die damit richtig Probleme hatten. Stimmt. Und das hat auch unglaublich viel Geld gekostet.
Stimmt, du hast recht.
Diesen Verstoß erstmal, die ganzen Anwälte, die dann, ja, die du dann beschäftigen musst, ja, für sowas. Also da kann man richtig, richtig ins Klo greifen. Und vielleicht muss man dann auch, wenn man so ein Label gründet und es ist nicht sein eigener Name, jetzt bei, ja, dir war das ja, ja, relativ easy, Novalana, Farina und Poco und so weiter, das, ja, war irgendwie auch alles relativ easy. Aber wenn man sich irgendwie sowas ausdenkt wie mit irgendwelchen englischen Wörtern, ja, und so weiter, im Zweifel ist auf die Idee schon jemand vor dir gekommen. Mhm. Und bevor du all das irgendwie darauf aufbaust, ist das mitunter der erste Arbeitsschritt nach Gründung eines Unternehmens,
recht,
zu gucken, ist es überhaupt möglich, unter dem Label das zu machen, was ich mir vorstelle.
Ja. Ja. Tatsächlich hat uns auch, wir waren halt eingetragen und dann haben wir nochmal Post bekommen, postalisch von einem Schmucklabel aus, lass mich lügen, ich glaube, es war Belgien. Also es ist halt komplett Europa, ne? Geschützt, unsere Brand. Und die hießen ganz anders, aber dann auch König. Mhm. So, und dann mussten wir halt auch erstmal natürlich einen Anwalt, der ein Schreiben wieder hinschickt. Das kostet alles Geld, liebe Leute. Das,
ja, so ein Anwalt beschäftigt man pro Stunde. Mhm. Und wenn du einen guten willst, und du willst natürlich einen guten, ja, dann kostet das 350 Euro die Stunde. Und, ja, der sagt dann davor, ja, ich brauche da ungefähr 15 Stunden für. Und du denkst dir so,
grüß Gott, Schnappatmung.
Was? Kriegst du das nicht auch in 10, nee, hin? Oder vielleicht in 8?
Aber die, ja, haben uns, wollten uns halt wirklich ans Bein pissen. Haben sie natürlich nicht geschafft. Aber dann auch dieses Schreiben kostet wieder Geld. Und so ist es halt dann so
eine Katastrophe. Ich habe da auch eine richtig interessante Geschichte zu. Deswegen weiß ich das übrigens auch alles. Mhm. Also alles, was ich immer so an einfach Wissen hier raushaue, das habe ich alles einmal falsch gemacht in der Regel. Also es ist ganz witzig, ja, weil Leute denken immer so, ach ja, die Anni hat da bestimmt ein Buch gelesen oder kannst du uns mal
unfehlbare Anni.
Nee, oder kannst, ja, aber ich glaube, die Leute denken wirklich, dass ich mich da eingearbeitet habe, gelesen habe. Nein, in 80% dieser Fälle habe ich selber einen Fehler begangen, mhm, und das auf die harte Tour gelernt.
Ja.
So, deswegen ist es mir oft so wichtig, das dann auch in dem Moment hängen, weiterzugeben,
ja, das ist so
weil
gut,
um andere davor zu bewahren. Also ich hätte mir gewünscht, dass es damals so einen Podcast wie diesen gibt, den ich mir anhören kann,
ja,
2014 oder so,
ja,
wo mir jemand mal erzählt, ja, pass mal übrigens da lieber auf und das sind Fallstellen bei Markengründung und bei Unternehmensgründung.
Ja.
Aber witzigerweise war der allererste Fall mit Farina. Wir haben mal ein Co-Branding gemacht mit Douglas für Lippenstifte, zusammen,
ja,
mit Pamela Reif und X-Later, das war so,
ah,
eine,
ja,
YouTuberin.
Ja, weiß ich noch.
Und wir haben dann immer, auch mit Captain Sun haben wir ja damals schon mal so ein Co-Branding gemacht, la la la, und haben da auf diese Lippenstifte eben Farinas Unterschrift drauf gemacht. Also dann stand,
ja,
da halt irgendwie der Lippenstiftname und dann bei Farina.
Ja.
Und sie hat es halt so mit der Hand unterschrieben immer. Nach einem Jahr kam ein Kölner Unternehmen, alteingesessenes Unternehmen, das heißt Farina Maria oder so. Und die haben eine oder mehrere Parfümerien in Köln. Und die hatten den Namen Farina als Marke gesichert und eingeschrieben. Und kamen dann und wollten von uns dann Geld dafür haben, dass wir mit,
mm-mm,
Douglas bei Farina handschriftlich,
mm-mm,
diese Packungen unterschrieben haben. Ja,
kann man sich denn den Namen nur Farina schützen lassen?
Scheinbar, Eileen, denn sie hatten es im Bereich Beauty eingetragen. Ja, also ich habe das dann natürlich sofort zu Douglas geschickt, weil wir in dem Moment dann da raus waren,
ja,
Gott,
ja,
sei Dank. Und die haben dann das alles prüfen lassen mit ihren natürlich großen Anwälten und ihrem viel längeren Atem, auch finanziell, den wir gehabt hätten. Ja, sowas kann deinen Kopf abschlagen. Ja, wäre das was gewesen, was wir selber gemacht hätten, ein eigenes Beauty-Label oder so, dann wäre das damit gestorben. Dann hätten wir den Laden dicht machen können. Nicht nur, weil wir den Markennamen nicht haben, sondern weil uns das so viel Strafe gekostet hätte, dann wären wir platt gewesen. Da hätten wir nichts mehr machen können. Das
ist krass, oder?
Ja, und ich muss sagen, dass ich es bis heute echt ein bisschen schwierig finde, weil, ja klar, ist sie Influencerin und davon kann man halten, was man will, von dem Beruf im Allgemeinen. Ja, also da gibt es natürlich auch genügend kritische Stimmen da draußen, die sagen, ja, das steht doch alles nicht in Relation und die verdienen doch so viel Geld und lalala. Ja, aber so viel Geld verdient man dann am Ende nicht, dass man, weiß ich nicht, einen Schaden von 300.000, 500.000 Euro irgendwie mal eben so überlebt. Das geht nicht, schafft man nicht. So, und dementsprechend fand ich das schon sehr schwierig, dass da kaum eine Einigung, also sie waren sehr unkooperativ, sagen wir so. Und weil wir haben gesagt, ey, ja, natürlich, auch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber...
Aber es ist ihre fucking Unterschrift.
Ja, also es war schon echt schwierig. Weißt
du, wo ich so denke, okay, wenn du irgendwie ein bestimmtes Logo, Farina und dann, keine Ahnung.
Ja, pass auf, das ging ja dann weiter. Also es stand ja, also unser Logo ursprünglich, und das hat, glaube ich, nie einer mitbekommen. Das ist jetzt voll der Insider-Talk hier. Mhm. Unser Logo war immer Novalana Love bei Farina unten drunter.
Ja, stimmt.
Ja, das steht in meiner E-Mail-Signatur, da habe ich auch immer schön das Logo drin und so weiter. Steht auf unseren Angebotsformularen, auf unseren Rechnungen und so weiter. Und dann kam das Nächste, dass er gesagt hat, wir dürften auch das nicht mehr verwenden.
Aber für dann andere Klassifikationen ja schon.
Ihr ja, macht genau. Ja, nicht
Beauty.
Ja, der hatte sich das aber tatsächlich dann auch noch für Fashion und für als mögliche andere Eintrag. Ja, deswegen sage ich es Hater. Hier einmal ganz laut. Mhm. Und wollte uns, wir haben mit dem Logo ja nichts gemacht. Also das war ja auch gar nicht, das war nie ein Thema, dass Farina unter Novalana Love Branding ihr Fashion-Label machen will. Deshalb wollten wir bewusst trennen, einfach weil das nochmal ein anderes Unternehmen ist. Ne? Ja. Und eine ganz andere Struktur, ganz andere Leute arbeiten auf dem Thema. Und der hat dann echt uns gerichtlich dazu gezwungen, das Logo zu ändern. Und seitdem haben wir ein anderes Logo. Jetzt steht da Farina, jetzt steht da Novalana Love bei Farina, oder Farina Opoku und so. Ja, doch, genau, bei Farina Opoku. Oh, so, und dadurch, dass wir aber den Markennamen Farina Opoku wiederum hatten, war das dann am Ende eine Toleranzfrage. Also er hat es dann toleriert, dass wir das in dem Fall so verwenden. Aber wir dürfen mit Farina Opoku zum Beispiel keine Beauty-Produkte machen. Niemals. Das wird nicht funktionieren.
Oh Mann, gerade bei Farina bietet es sich ja auch noch an, ne?
Also. Schade Schokolade. Ja. So einfach ist es dann eben nicht im Leben.
Also ich sag mal so, mit dem Erfolg kommen ja auch viele Hater und Neider und Leute, die einem einfach ungelogen nichts gönnen. Wir leben eh in einer Gesellschaft, gerade in Deutschland, wo es halt nochmal gefühlstechnisch ein bisschen größer ist. Da muss man einfach aufpassen. Also man läuft, wenn wir im Urlaub sind, und ich meine toi toi toi, ne, noch nie irgendwie großartig Abmahnung oder sonstiges bekommen, aber man ist selbstständig. Man hat immer Angst, dass irgendjemand irgendwas von irgendeinem möchte. Und wenn wir den Briefkasten aufmachen, so mit 2 Wochen Abwesenheit und den Brief, und wir immer so, oh, puh.
Es ist so lustig, weil immer, mir geht es genauso. Also ich pendel ja auch zwischen Hamburg und Köln und komme dann ins Kölner Office und sage dann so, gibt's Briefe? Und sie so, einen großen Umschlag. Da habe ich immer meistens Angst. Diese großen DIN A4-Umschläge, und ich sehe schon immer, also es ist auch schon sehr oft vorgekommen, dass dann, ja, sowas, was ich gerade beschrieben habe. Aline, es passiert immer irgendwas und das kriegt ja keiner mit. Das
ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Ne?
Keiner kriegt es mit nach außen. Ja, das ist so ein fucking pressure teilweise auch. Sorry. Jedes Mal habe ich feuchte Hände, wenn ich Briefe aufmache.
Ich kann es mir vorstellen.
Genau weiß, eben auf dieses Beispiel gemünzt, was ich gerade gebracht habe, ein Brief kann in diesem Postfach liegen und ich als Ann-Kathrin Schmitz, die ja auch nicht allwissend ist, habe ein winziges Detail übersehen und das schlägt uns den Kopf ab oder so. Also es ist, am Ende fühle ich mich dann auch dafür verantwortlich natürlich. Ne? Also weil es meine Aufgabe ist, hintenrum alles sauber zu halten. Aber ich weiß halt leider auch nicht alles mit 29, so I'm sorry.
Und vor allem kann man auch nicht für alles, sag ich mal, einen Anwalt immer draufsetzen lassen, weil dann...
Ja, aber im Zweifel besser.
Als im Zweifel nichts. Besser, ja, klar, aber...
Immer besser den Anwalt als selber machen, Leute. Also das habe ich auch gelernt, aber... Also ich kann, das ist nochmal eine Podcast-Folge für sich. Vielleicht muss man an der Stelle mal schneiden, weil das war auch jetzt sehr, ging es jetzt sehr ins Detail. Was, also ich habe ja, ich verfolge ja, was ihr macht und ich weiß wahrscheinlich die Antwort, die jetzt kommt schon. Aber was gibt es denn für Projekte für das Label in Zukunft?
Also, ich bin ja Raupe Nimmersatz so ein bisschen.
Geil.
Also, ich liebe Fashion. Ich will auch weiterhin einfach Fashion machen, definitiv. Aber ich habe ja noch eine zweite Leidenschaft, die Nisa Gott sei Dank auch teilt.
Wieso Nisa?
Einfach ein Segen. Und das ist so ein bisschen, also es sind Baby-Steps, ne? Wirklich Baby-Steps.
Dulli-Steps.
Nicht Dulli, weil die sind cool. Also es war auch cool, was wir am Anfang gemacht haben, nur war es halt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir jetzt sind, ne? Also auch vom Branding und so und von der Positionierung. Aber wir wollen so ein bisschen in Baby-Steps in den Interior-Home-Bereich.
Cool.
Und deswegen, wir starten mit Keramik, also mit getöpferten, handgefertigten Vasen und sowas aus Portugal. Ganz kleine, tolle Familienmanufaktur. Und ja, das wird jedes Produkt wird ein kleines Individuum.
Mega cool. Ich bin total gespannt. Ich habe schon so einen Sneak Peek in deiner Story gesehen.
So, ein ganz
jetzt klein. Macht sie auch noch Vasen. Aber okay, es wird also auch Essbesteck und so wahrscheinlich. Nee. Oder ja.
Erstmal noch nicht. Erstmal wirklich nur so Töpfe, Vasen. Ist noch im Textilbereich für Home noch eine Kleinigkeit vorgesehen. Wir müssen eigentlich Nisa und ich heute noch eine Entscheidung treffen. Oh, ich hasse ja Entscheidungen treffen. Ich bin so schlecht.
Wie machst du das?
Also Schnick, Schnack, Schnuck.
Das wollen die Leute draußen nicht hören, Aline. Überleg dir bitte was Klügeres.
Okay, I'm sorry. Gott, also, wie mache ich das? Es ist tatsächlich bei mir, mein ganzes Leben ist ein Bauchgefühl. Ich bin gar kein Kopfmensch. Bin bisher auch immer ganz gut damit gefahren, aber es ist immer Bauch. Manchmal bin ich total obsessed mit etwas. Dann eine Woche später denke ich mir so, nee, nehmen wir doch raus. Weil einfach so Bauch ist dann so, weiß ich nicht, so. Und ich höre da komplett drauf. Und ja. Wir haben jetzt auch ein Produkt gekickt, das war eigentlich ultra geil. Und dann war ich auf einmal so, nee. Mein Nisa killt mich auch regelmäßig, ne? Aber dann sagst du, okay, dann nee. Ich so, nee. Also es ist, ich kann diesen Prozess gar nicht richtig erklären. Also ich muss dafür richtig krass brennen. Es muss komplett 100% mich widerspiegeln und dann bin ich d'accord damit.
Ja, also ich glaube, das kommt auch mit der Zeit und man
fällt
auch mit der Zeit bessere Entscheidungen, weil man sich selber besser kennenlernt und seinen eigenen Stil erstmal entwickeln muss. Also
ja,
das ist ja bei allen ästhetischen Fragen irgendwie auch sowas, das Maß kann man ja am Anfang fast kaum ansetzen. Mhm. Okay, gut, aber du bist jetzt nicht so die Exzentrikerin, die dann alles anzündet und sagt, so, das machen wir jetzt nicht mehr. So. Es gibt, witzigerweise stand ich letztens in einem Schmuckladen. Ist ein Schmucklabel, was man auch häufig auf Instagram sieht und überwiegend Roségoldschmuck macht. Und ich wollte da was kaufen, was ich auf der Website gesehen habe. Und dann hat die Mitarbeiterin zu mir gesagt, ja, das Produkt ist leider rausgegangen. Ich so, was? Es war voll der schöne Earcuff mit so Gold, mit so Kreuzchen dran, ja. Mit Diamanten und so weiter. Ich so, ich will das aber unbedingt haben. Und sie so, tja, also wenn die XY, ich will jetzt keinen Namen nennen, die Designerin dessen Label auch ihren Namen trägt, das nicht mehr will, dann ruft die das aus jedem Store zurück. Die haben in Wien, München,
lalala. Also weiß ich, wen du meinst.
Wusste ich doch. Stores und dann ruft sie das alles zurück und dann wird das eingeschmolzen. Also die Sachen sind schon da und fertig produziert. Also das ist schon auch ein anderer Ansatz von
Craziness. Das ist halt auch, ja gut, Craziness. Ist es nachhaltig, weiß ich jetzt auch nicht so, ehrlich gesagt. Weil klar, das Material wird nochmal benutzt, aber im Zweifel wurde dafür schon sehr viel Aufwand
getan. Ja, pass auf. Und dann kam nämlich, ja, aber wir könnten das für dich dann nochmal herstellen lassen. Und ich so, okay, was heißt das? Ihr habt das jetzt alles eingeschmolzen? Und wenn ich das jetzt aber möchte, dann würdet ihr das nochmal machen für mich.
Okay,
so,
wow.
Da habe ich gesagt, warum nee, komm, lass es sein.
Wenn sie es nicht fühlt, dann einfach aus dem Sortiment nehmen, kurz irgendwie ins Schließfach packen und wenn dann Nachfrage ist, dann den Kunden sehr glücklich machen und sagen, oh, wir konnten jetzt noch eins auffindig machen und dann ist gut, aber...
Du hast das schon gut drauf. Das hätte mich komplett abgeholt. Da hätte ich mich so besonders gefühlt als Kunde.
Oder?
Ja, wir konnten noch eins für sie auftragen. Wirklich nur für mich?
Oh, und dabei ist es so
was kostet das 1.000 Euro? Kaufen. Spaß. Aber ja, wer kennt's nicht? Ich muss aber nochmal, ne, weil du ja auch schon sehr lange im Fashion-Business, im High-End-Fashion-Business bist und ich da ja auch schon meine Erfahrungen gemacht habe, einfach nochmal nachfragen, weil wir ja auch gerade irgendwie so im Umbruch leben komplett, was diese Fashion-Branche angeht. Findest du sowas wie Fashion-Shows und Fashion-Weeks noch zeitgemäß? Brauchen wir das noch? Also ich glaube, dass die meisten Hörer sowieso jetzt sagen, ja, pff, die Stories von den Influencern haben wir eh so durchgeklickt.
Interessiert uns auch gar nicht. Man muss auch fairerweise sagen, die Statistiken haben es halt auch immer gezeigt. Also ich war ja gefühlt immer überall. Ob's jetzt, wir haben eine Season mitgemacht, da haben wir alles gemacht. Da ging es mit New York los, nach London, Mailand, Paris. Da war ich einen Monat unterwegs. Und man muss sagen, es war für mich eine Positionierung, für mich persönlich als Influencerin in der Außenwelt. Aber die Leser ist denen so Wumpe, ehrlich gesagt. Die Zahlen gehen runter, egal mit welchen Kollegen ich spreche. Die Zahlen gehen immer runter zur Fashion Week, im Fashion Week Monat.
Wenn du sagst Zahlen, sprechen wir über Likes, Story Views und so weiter.
Exakt. Ich glaube, das muss man also Story Views, ja.
Im Besonderen.
Ich fand es immer schön, es war ein cooles Feeling, aber ich glaube, wenn Corona eines gezeigt hat, dann, dass doch in Zukunft auch sehr viel digital stattfinden wird und man muss auch fairerweise dazu sagen, es ist ja auch wieder nachhaltiger, ne?
Mhm.
Als wenn du jeden Chefredakteur und jede Influencerin und Co. einfliegen lässt, in jede Stadt gefühlt ohne eine Nacht einen Cut zu haben, also bisher wirklich von Mailand und dann am nächsten Tag ging Paris los. Das ist schon nachhaltiger, wenn man es digital macht und viele kriegen es ja auch hin. Das sieht man ja jetzt auch. Zum Beispiel Dior oder Chanel, die haben ja digital jetzt ihre Cruise Collection gezeigt.
Ich fand Gucci am coolsten. Die haben es vielleicht auch visuell am besten gemacht, was ich so bis jetzt gesehen habe. Und zwar waren, ich weiß, das wird wahrscheinlich keine bezahlte Geschichte gewesen sein, weil es natürlich auch eine Prestigemarke ist, mit der man gerne zusammenarbeitet. Ja. Ich habe nur diese Bilder gesehen und die waren bei allen Influencern gleich. Das heißt, es gab scheinbar ein Briefing. Alle hatten so ein Laptop in der Hand, das Gucci-Outfit, was sie für die Show getragen hätten, eine fette Sonnenbrille, aber dann in einem Surrounding so auf der Couch oder im Badezimmer oder so schon im Garten oder so, also so in so einer Home-Situation und das war so dieses Visual, was alle gepostet haben, was ich sehr, sehr cool fand. Mhm. Also das fand ich schon geil, muss ich sagen. Das hat mir auch Bock gemacht, da hätte ich in mir die Show vielleicht sogar nochmal reingezogen im Digital-Stream.
Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast von Jacques Mue, die Show im Kornfeld, meine Herren. Also und er hat das halt wirklich ultra exklusiv gehalten. Lass es vielleicht. Wie viele Leute waren da? 50?
Ja, aber macht er ja eigentlich immer, hat er immer schon so gemacht.
Ja, wir waren aber letztes Jahr schon noch ein paar mehr da. Also er hat das schon sehr exklusiv gehalten, wahrscheinlich um natürlich auch keinen Shitstorm zu bekommen, weil wenn dann die Masse wieder hingeht, dann heißt es so, du zeigst aber deine Show so ein auf den. Aber das fand ich ästhetisch so krass ansprechend. Das fand ich so schön und so irgendwie naturbelassen und so. Also die Designer werden ja auch ein bisschen kreativer jetzt zu Zeiten von Corona. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es zwangsläufig notwendig ist, diesen Fashion-Monat Februar und September in der Form fortzuführen, wie er bisher stattgefunden hat.
Ja.
Ich glaube schon, dass es da Änderungen geben wird.
Ja.
Ich bin auch gespannt. Also bisher, ich weiß gar nicht, ob im September, ich habe das noch nicht gehört, ob das ausfällt. Kopenhagen zeigt ja jetzt.
Ach krass.
Aber ich habe mich dazu entschieden, nicht hinzufliegen. Das ist Anfang August.
Okay. Was mir halt aufgefallen ist, ich glaube, die erste Fashion-Show im High-End-Bereich, die wieder mit Präsenz und Influencern vor Ort irgendwie stattgefunden hat, war das nicht Etro? Sag ich jetzt mal. So, und da war zum Beispiel auch Caro und so.
Italien, ne?
Und auch da habe ich mich ja so ein bisschen gewundert, weil so jetzt im Vergleich zu Jacques Mue, der ja auch sehr auf Inklusion ist und da hat man auch verschiedene Bodytypes gesehen und so weiter.
Absolut, das war spitze.
ein bisschen, also in Anführungszeichen für mich, ein Armutszeugnis, who am I to judge, um Gottes Willen, aber ein Armutszeugnis dann wieder, auch gerade im Zuge dieser Black Lives Matters Bewegung und so weiter, gab es dann direkt einen Diet Prada Post, es waren wieder nur weiße, dünne Influencer, wurden wieder hingekarrt, also so gefühlt nach dem Motto, es hat sich ja gar nichts verändert. Also die gesamten gesellschaftlichen Ströme, die so die letzten Wochen und Monate stattgefunden haben, die ja irgendwie auch so ein bisschen aufrütteln sollen, ja, sind da teilweise dann noch gar nicht angekommen. Und sowas wird aber beobachtet und sowas wird ja auch irgendwie auf den Plan gebracht.
Ja.
Und es wird, wie sagt man, addressed halt mehr oder weniger. Ne? Ja. Und outgepointed und, ach Gott, jetzt bin ich sehr im Denglisch. Aber also das ist so irgendwie auch geil, oder? Wie siehst du das? Also das, wo sind denn Fashion-High-End-Labels in 3 Jahren, wenn sie nicht endlich irgendwie...
Das gebe ich dir absolut recht. Also zum Beispiel Zimmermann wurde doch auch so hoch hops genommen. Ne? Also super, super, super schwierig. Also ich finde es gut, dass ein Umdenken stattfindet. Ich finde es super, super gut, dass alles auch ein bisschen kritischer hinterfragt wird.
Ja, ich bin gespannt. Also
Diet Prada ist schon echt krass. Die entlocken da ja wirklich viel.
Also wer dem Account nicht folgt und wer sich irgendwie in dieser Fashion-Influencer-Branche irgendwie rumtreibt, der ist halt ein Muss zu folgen. Diet Prada. Ja. D-I-E-T. Also wie die Diät auf Englisch. Diät. Und dann Prada. Das ist schon. Die sind halt irgendwie die investigativen... Ja, auf
manchmal Decker. Auch ein bisschen doll, ehrlich gesagt, ein bisschen zu gewollt. Also es hat nicht immer alles seine Richtigkeit dort, finde ich, aber es ist schon trotzdem sehr interessant. Ja.
Super spannend, Aileen. Ich habe eine neue Sache und du bist jetzt die Erste, die das mitmachen muss an der Stelle. Und zwar darfst du oder musst du jetzt, du darfst auch kurz überlegen, eine Frage an den nächsten Gast stellen. Und du kennst ihn. Also ich kann das natürlich nur machen, wenn die Leute sich auch kennen. Aber du musst dir jetzt eine Frage überlegen, die ich jemandem stelle. Zu egal welchem Thema. Gott. Riccardo Simonetti ist der Nächste.
Ah, I love him. Was möchte ich Riccardo fragen? Vielleicht möchte ich Riccardo fragen, wo er sich selbst in 5 Jahren sieht.
Oh, das ist gut. Super. Werde ich ihn für dich fragen. Es bleibt spannend.
Und tatsächlich würde mich auch noch interessieren, seine weibliche und männliche Verteilung auf Instagram.
Ja, okay.
Ob ihnen mehr Frauen oder mehr Männer folgen.
Oh, das ist noch eine bessere Frage. Aileen, es hat riesen Spaß gemacht. Du bist eine ganz tolle Unternehmerin.
Oh, danke, ebenso.
Du
bist sehr inspirierend, das ist wirklich so. Auch Tobi hört deine Podcasts sehr, sehr gerne und er ist nicht so in dieser Welt.
Ich hoffe, dass Tobi auch diese Folge hört, obwohl er dich sehr gut kennt. Vielleicht habe ich hier noch das ein oder andere Geheimnis entlockt. Und vielleicht können wir ja auch das ein oder andere Mädel oder den ein oder anderen Jungen motivieren, da draußen irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen. Und irgendwie.
Bitte,
wir brauchen mehr coole Gründer und eine geilere Startup-Szene.
Absolut.
Ihr habt gehört, es gibt viele Fallstellen, aber man kann es auch als Dullis schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit an der Stelle.
Ich liebe dieses Wort so sehr.
Das ist hamburgerisch.
Ja, Dulli. Ne?
Das sagen nur Hamburger.
Krass.
Mhm.
Einmal um Pudding gehen auch, oder? Das ist nur Bremen.
Was?
Einmal um Pudding gehen?
Ich habe noch nie gehört.
Um was?
Block gehen? Nee, was
ist das? Ja, das ist denn? Einmal so spazieren gehen.
Nee,
Pudding, das ist, glaube ich, tatsächlich bremerisch.
Bremerisch. Jede Stadt ist jeck und anders.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.